Guten Morgen miteinander. Ja, das, was ihr gesungen habt, könnte noch gefährlich werden im Laufe des heutigen Morgen. Wir gehen weiter in dieser Serie «Dein Reich komme» und werden das noch weiterziehen bis am 9. Juli. Und danach werden wir in etwas anderes Neues einsteigen. Ja, wir reden heute wieder über das Reich Gottes und im Thurgau, in einem kleinen Weiler, hat die Bevölkerung einen Freistaat ausgerufen, den Freistaat Moos. Das ist außerhalb von Bürgeln, da gab es politische Zwistigkeiten und dann haben die Einwohner dort gesagt, wir gründen einen Freistaat. Das ist schon länger her, das wird auch geduldet und es braucht eigentlich relativ wenig, um einen Freistaat auszurufen. Für einen richtigen Staat, da braucht es schon mehr. Es braucht Land, Bevölkerung, eine Regierung, eine Infrastruktur und es braucht natürlich Steuerzahler. Denn das muss ja irgendwie finanziert werden. Jedes Staatswesen braucht Steuergelder, Steuerzahler, die die Infrastruktur finanzieren, Bildung und Forschung ermöglichen, die den politischen Betrieb aufrechterhalten, die öffentliche Sicherheit muss finanziert werden, das Land muss verteidigt werden, man muss im Sozialwesen den Armen unter die Arme greifen können. Jedes Staatswesen braucht Steuerzahler. Und das gilt ja auch für Königreiche. Auch Königreiche brauchen Steuerzahler. Und die Frage ist doch, braucht denn das Reich Gottes, das Königreich Gottes auch Steuerzahler? Gibt es dort Steuerzahler oder ist das eine Ausnahme? Und wir haben ja die Möglichkeit, den König dieses Königreichs zu Wort kommen zu lassen. Und so lese ich uns einen Text aus Matthäus 17, 24 bis 27. Als sie nun nach Kapernaum kamen, traten zu Petrus, die den Tempelgroschen einnehmen und sprachen: Pflegt euer Meister nicht, den Tempelgroschen zu geben? Er sprach: Ja. Und als er heimkam, kam ihm Jesus zuvor und fragte: Was meinst du, Simon? Von wem nehmen die Könige auf Erden Zoll und Steuern? Von ihren Kindern oder von den Fremden? Als er antwortete: Von den Fremden, sprach Jesus zu ihm: So sind die Kinder frei. Damit wir ihnen aber keinen Anstoß geben, geh hin an den See und wirf die Angel aus. Und den ersten Fisch, der heraufkommt, den nimm, und wenn du sein Maul aufmachst, wirst du ein Zweigroschenstück finden, das nimm und gib's ihnen für dich und für mich. Jetzt wisst ihr auch, warum der Zweifränkler hier auf euren Stühlen war. Das ist ein Hinweis auf diese kuriose Geschichte, die Jesus, die berichtet ist in der Bibel. Und es war ja so, dass im Alten Testament hatte Gott Mose gesagt, er soll dem Volk sagen, dass sie eben einen Groschen geben sollen, um den Dienst der Priester in der Stiftshütte und dann später im Tempel zu ermöglichen. Der Tempelgroschen, der war in Israel, der wurde von allen eingezogen, aber er war nicht sehr beliebt, weil das Volk hat ihn so als Steuer verstanden und empfunden. Und die Männer, die sind ja zu Petrus gekommen und wollten ihn gut schweizerisch darauf hinweisen, dass er noch nicht bezahlt hatte. Und eigentlich war es ja keine Frage, die sie gestellt haben, sondern es war eine Zahlungsaufforderung. Und Petrus konnte ja nur Ja sagen. Aber er musste sich überlegen, von was er das bezahlen wollte. Und zu Hause wollte er das mit Jesus besprechen. Aber Jesus kam ihm zuvor und stellt ihm eine rhetorische Frage. Er weiht ihn ein in die Steuerpraxis im Reich Gottes mit dieser Frage. Und die Frage zielt darauf ab, dass die Kinder steuerfrei sind. Also Jesus wollte mit dieser Lektion im Steuerrecht des Reiches Gottes ihm aufzeigen, dass es im Reich Gottes keine Steuerzahler gibt. Im Reich Gottes finanziert sich nicht durch Steuerzahler. Das Reich Gottes lebt nicht von Steuerzahlern, die Gott für seine Dienste bezahlen oder die sich mit ihrem Opfer einen Platz im Himmel erkaufen oder die mit ihren optimierten Steuergeldern den religiösen Betrieb aufrechterhalten. Es lebt auch nicht davon, von Steuerzahlern, die sich mit einem Teil ihrer Einkünfte den Segen Gottes sichern. Und auch nicht von Steuerzahlern, die den Aufwand abgelten, den sie verursachen im Reich Gottes. Im Reich Gottes gibt es nicht Steuerzahler, sondern im Reich Gottes leben Kinder Gottes. Und Kinder sind steuerfrei. Jesus sagt ja, sogar die Könige verlangen ja in ihrem Reich von ihren Kindern keine Steuern. Und umso mehr im Reich Gottes nicht. Auch dort sind Kinder steuerfrei. Und auch in modernen Staatswesen sind ja Kinder steuerfrei. Oder musstest du als Kind Steuern bezahlen? Oder eine Steuererklärung ausfüllen? Also ich nicht, ich habe nie eine ausgefüllt. Mein Vater hat eine ausgefüllt. Dann hat er noch Geld bekommen als Kinderabzug. Also es ist nicht so, dass Kinder Steuern zahlen in modernen Staatswesen. Und genauso ist es im Reich Gottes. Es gilt auch im Reich Gottes, Kinder bezahlen keine Steuern. Denn Gott möchte nicht Steuerzahler in seinem Reich, sondern Kinder, die das, was sie haben, mit ihm teilen. Normalerweise teilen ja Eltern und Kinder, was sie haben. Eine Familie teilt sich ja den Wohnraum, das Haus, die Wohnung, das Auto, das Einkommen. Und das Vermögen wird ja sogar noch vererbt. In einer gesunden Familie teilt man, was man hat. Und genauso will Gott teilen, was er hat mit uns. Und wie ernst es ihm dabei ist mit diesem Teilen, das zeigt sich daran, dass er uns als Erben eingesetzt hat. Wenn du jemanden als Erben einsetzt, der eigentlich überhaupt keinen Anspruch darauf hat, dann ist es dir ernst mit dem Teilen. Und Gott ist es ernst. Und wie ernst es ihm ist mit dem Teilen, das hat Paulus aufgeschrieben in Römer 8, 17. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Der Paulus schreibt, wenn wir Kinder sind, dann sind wir auch Erben. Wenn uns Gott als seine Kinder angenommen hat, dann hat er uns auch als Erben eingesetzt. Wir sind Kinder und Erben. Wenn uns Gott als seine Kinder angenommen hat, dann hat er uns als Kinder angenommen. Und er hat nicht irgendwelche Steuerzahler gewonnen. Jesus wollte das Petrus aufzeigen, als mit ihm so über das Geld gesprochen hat. Und damit man das kann, muss man umdenken. Man muss wegkommen vom Denken, ich zahle Gott, was ich ihm schulde, zum Denken, wir teilen, was wir haben. Petrus sollte das merken, sollte umdenken vom Steuerzahler zum Kind Gottes. Denn Steuerzahler, die ärgern sich ja immer, wenn sie etwas bezahlen müssen. Also die meisten Menschen ärgern sich ja, wenn sie Steuern bezahlen müssen, die meisten. Die meisten glauben auch, dass sie zu viel bezahlen. Das konnte man ja in der Zeitung jetzt lesen mit der Steueramnesie, oder wie viel das Vermögen nachträglich deklariert haben. Also die haben es ja vorher alle hinterzogen, weil sie gedacht haben, ich habe zu viel bezahlt oder ich bezahle zu viel. Dann machen Sie da einen kleinen Trick und so, und das ist das gut. Die meisten Steuerzahler fühlen sich ja ungerecht behandelt. Erstaunlicherweise die, die viel bezahlen und die, die wenig bezahlen, eigentlich alle. Und es ist immer ein Versuch, seine Steuern zu optimieren. Wenn die Steuererklärung kommt oder wenn man natürlich noch mehr Möglichkeiten hat, so das Steueroptimieren. Das ist etwas, was das Denken von Steuerzahlern prägt. Aber Kinder freuen sich doch grundsätzlich daran, an dem, was sie mit den Eltern gemeinsam haben, was sie mit dem Vater und mit der Mutter in der Familie teilen, an dem freuen sie sich. Und mit seiner Aktion, die er da mit Petrus gemacht hatte, wollte Jesus genau das aufzeigen. Und er wollte sagen, schau, die, die den Tempelgroschen eintreiben, die sind noch nicht bereit für dieses Denken, das zu teilen, was man gemeinsam hat. Darum hat er ihm gesagt, ja, lass, bezahl ihnen die Steuer. Es macht keinen Sinn, sie zu provozieren. Sie sind noch nicht reif für dieses Denken. Lass sie noch als Steuerzahler denken. Aber du, denke als Kind Gottes. Denke als Kind, das einen Vater hat, der gerne mit ihm teilt, was er hat. Und freue dich daran. Und von dieser Freude hat Jesus auch an anderer Stelle gesprochen. In einem Gleichnis, in dem Gleichnis von den beiden Söhnen und im Speziellen vom älteren Sohn. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld und als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was da wäre. Der aber sagt ihm, dein Bruder ist heimgekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Nun aber, da dieser, dein Sohn, gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Diese Geschichte hat Jesus erzählt und mit dem Gleichnis wollte er das falsche Denken aufdecken, der Menschen, die dachten wie der ältere Bruder. Der ältere Sohn, der dachte als Knecht, obwohl er ein Sohn war. Und in seiner Rolle als Knecht, da fühlte und dachte er wie ein Steuerzahler. Und Steuerzahler, die sagen sich immer, muss ich und ich erhalte nichts dafür. Und der Vater verwundert sich, warum denkst du so? Er wundert sich über den Frust, der Sohn hatte. Und er sagt ihm, du bist doch kein Knecht und du bist auch kein Steuerzahler. Du bist doch mein Kind und was mein ist, das ist auch dein. Und diese Aussage müsst ihr euch auf der Zunge zergehen lassen. Jesus sagt in dem Gleichnis, dass Gott den Kindern Gottes sagt, was mein ist, ist auch dein. Der Schöpfer des Universums, der alles geschaffen hat und dem eigentlich alles gehört, der Anspruch hat auf alles und dem die Herrlichkeit gehört, der sagt, was mein ist, das ist auch dein. Das ist unglaublich. Gott sagt zu seinen Kindern, mein Reichtum ist dein Reichtum. Meine Herrlichkeit ist auch deine Herrlichkeit. Meine Heiligkeit soll auch deine Heiligkeit sein. Die himmlische Heimat, die mir gehört, die soll auch dir gehören. Und die Spitze ist noch, dass sogar Jesus sagt, mein Thron soll auch dein Thron sein. Was mein ist, ist auch dein. Also dazu würde natürlich ein Geschäftsmann sagen, das ist das Geschäft deines Lebens. Ein Anwalt würde natürlich sagen, so etwas sollte man nie sagen. Das ist verboten. Und ein Händler auf dem Basar würde sagen, das ist der Tauschhandel, den es noch nie gegeben hat. Bring nichts und erhalte alles. Also, was würde aber ein Kind sagen, das seinen Vater liebt? Das ist die Frage. Ich glaube, es würde sagen, was mein ist, ist auch dein. Es würde sagen, das Wenige, das ich habe, das soll auch dein sein. Obwohl du das, was ich habe, überhaupt nicht benötigst, soll es trotzdem dein sein. Auch wenn du es vielleicht nicht brauchst, will ich es dir trotzdem geben. Was mein ist, ist auch dein. Und zwar alles. Und nicht nur das, was ich selbst nicht gebrauchen kann, was defekt ist, was mir den Platz raubt zu Hause, was mir selbst nicht gefällt oder was ich als Steuerzahler so bereit bin zu zahlen, sondern alles, was mein ist, soll auch dein sein. Denn wenn alles, was dein ist, mein ist, dann soll auch alles, was mein ist, dein sein. Das ist die Antwort, die Gott hören möchte. Das ist die Antwort eines Kindes, das den Vater liebt. Aber eine solche Antwort würde ein religiöser Steuerzahler nie sagen. Aber Gott möchte genau diese Antwort. Denn Gott möchte von seinen Kindern geliebt werden und nicht von Steuerzahlern bezahlt werden. Und das bedeutet ein Umdenken, weil das Denken in der Kategorie von Steuerzahlern, das steckt uns eher im Blut, das sind wir ja gewohnt, von normalen Königreichen, da funktioniert das so, aber im Reich Gottes eben nicht und man muss umdenken. Man muss umdenken und aufhören, als Steuerzahler zu denken und neu denken als Kind. Als Kind, das sich freut, dass alles, was dem Vater ist, auch mein ist und dass wir es gemeinsam teilen. Und wenn man natürlich in dieser Freude lebt, dann ist es normal und automatisch, wenn man den Vater liebt, dass man sich fragt, was von dem, was mein ist, könnte auch Gott gehören. Und das ist abhängig von dem, was ich selber brauche. Was ich brauche, was ich für einen Bedarf zum Leben habe. Und darum ist es gut, wenn man ab und zu eine Bedarfsanalyse macht. Was brauche ich eigentlich zum Leben? Und was könnte ich von dem, was ich habe, in das Reich Gottes investieren? Und das ist keine Steuererklärung, bei der man schaut, wie man am allergünstigsten wegkommt und am meisten Leistungen beziehen kann, sondern das ist eine Bedarfsanalyse, wo man mit Freude feststellen kann, was ist möglich für mich, was kann ich investieren? Und bei einer Bedarfsanalyse, da ist es natürlich los, wir brauchen alle Essen, zu trinken, Kleider, eine Wohnung. Erstaunlicherweise war das für Paulus schon genug. Er hat gesagt, wenn wir an Nahrung und Kleider haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Also er wollte gar nicht mehr. Aber wir wissen ja, in der heutigen Zeit gehört da mehr dazu. Wir brauchen Versicherungen, Krankenversicherung, Altersvorsorge, Rücklagen. Und Menschen, die als Steuerzahler leben und denken, die bekommen jetzt langsam Angst, weil sie denken, die Bedarfsanalyse, die ist damit schon abgeschlossen. Und ich habe mit jemandem gesprochen, der nach langen Jahren wieder die Absicht hatte, etwas von seinem Reichtum in das Reich Gottes zu investieren. Dann hat er mich so gefragt, wie ich das mache und wo man investieren könnte, also wo er spenden könnte. Und ja, sein Anliegen war, also mich gefragt, ja, darf ich dann nicht in die Ferien gehen und das genießen und das und sein und jenes? Ich sagte, das ist doch kein Problem, kannst du ja alles. Aber du solltest nicht als Steuerzahler denken, sondern als Kind Gottes und investieren mit Freude und von dem, was dir möglich ist, umdenken. Und als Kinder wissen wir ja, dass uns Gott ja viel mehr gönnt, als nur das, was es gerade so zum Leben braucht. Er gönnt uns ja auch das und es darf auch unser Bedarf sein, was man nicht zum Leben braucht. Ein Auto, Ferien, Hobby, all die schönen Dinge, die das Leben lebenswert machen. Ich habe ja auch ein neues Auto, habe kein schlechtes Gewissen dabei, oder? Das darf man ja haben. All das kann man zum Bedarf zählen. Und ja, wenn man dann eine realistische Analyse gemacht hat von dem, was man braucht zum Leben, dann sind manche ernüchtert, wie viel das noch übrig bleibt. Ist vielleicht gar nicht so viel. Für viele ist es eigentlich noch mehr, als man zuerst gedacht hätte. Und für manche ist es so, dass sie erschrocken sind, wie viel das auch noch ist, von dem man eigentlich sagen könnte zu Gott, was mein ist, ist auch dein. Und dann beginnen sie, den Bedarf aufzublähen, oder? Das ist eine ganz einfache Reaktion, oder? Man vergrößert einfach den Bedarf und dann bleibt weniger übrig. Aber das ist ein Denken von Steuerzahlern und nicht von Kindern. Das ist ein falsches Denken. Das gehört nicht in die Beziehung mit Gott, solches Denken. Und genau weil Gott wusste, dass dieses Denken aufkommt, hat er im Alten Testament das Gebot des Zehnten gegeben. Im Alten Testament hat ja Gott Mose den Auftrag gegeben, dass das Volk den zehnten Teil ihrer Ernte Gott abliefern sollte. Und das war, damit sie sich erinnerten, von wem eigentlich all das kommt und nicht auf die Idee kommen, es kommt nur von ihrer Leistung, weil das ist nicht so. Kann man sehen, wenn die Natur verrückt spielt, dann wird es sehr schnell eng. Oder sie sollten auch etwas abgeben, damit sie nicht alles selber behalten und dabei gierig werden. Und sie sollten etwas lernen von der Großzügigkeit, die Gott eben selbst auszeichnet. Also der Zehnte, der war eigentlich eine Stütze, eine Lernhilfe. Und es war nicht als Steuer gedacht. Auch nicht als Minimum, was man so bringen muss, um im Reich Gottes dabei zu sein finanziell, weil es gab noch viele andere Dinge. Spenden, Opfer, Wohltätigkeiten und auch der Groschen war ja noch dazugekommen. Also das war nicht eine Steuer, der Zehnte, sondern es war eine Lernhilfe, großzügig zu sein. Gott hatte das nicht als Steuer verstanden. Aber er hat es dem Volk als Hilfe gegeben. Und er wollte, dass sie mit dem Zehnten Großzügigkeit lernen und dass sie zu Investoren werden. Und diese Funktion hat der Zehnte bis heute. Gott wünscht sich, dass seine Kinder Investoren sind und keine Steuerzahler im Reich Gottes. Das sagt Jesus auch noch an anderer Stelle, als er über das Geld gesprochen hat. Und Jesus hat ja an erstaunlich vielen Stellen über Geld gesprochen. Und an dieser Stelle, Matthäus 6, 19, sagt Jesus, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen, wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Es ging Jesus nie ums Geld, als er von Geld gesprochen hat. Aber er hat häufig von Geld gesprochen. Aber wir sprechen ja nicht gerne von Geld, oder? Das ist eher ein Tabuthema. Obwohl so vieles sich um Geld dreht in der Schweiz. Wenn nicht fast alles. Die Steuerform, über die wir abgestimmt haben, da ging es nur um Geld. Es ging nicht um es ging natürlich um Steuergerechtigkeit, oder? Aber für die meisten bei der Abstimmung ging es darum, dass das Geld in der Schweiz bleibt. Es ging um Geld. Bei der Neutralität geht es vielen auch eigentlich nur ums Geld, damit, dass man den Wohlstand wahren kann. Es geht oft ums Geld. Und es ging zur Zeit von Jesus auch ums Geld. Darum hat er ja über Geld gesprochen, sonst hätte er es gar nicht machen müssen. Aber er hat viel über Geld gesprochen. Er hatte eine klare, einfache Grundhaltung. Die war eindeutig. Jesus selbst hatte ja kaum Geld und überhaupt keinen Besitz. Also er hatte ja nichts. Gelehrt hat er, es geht nicht darum, reich zu werden. Sammelt Schätze im Himmel. Das ist die Aussage aus diesem Vers. Und Schätze sammeln im Himmel heißt investieren. Man investiert Kraft, Zeit, Nerven, Liebe und auch Geld. Es geht um das Investieren. Wenn Jesus heute eine Lehreinheit geben würde zum Thema Geld und Besitz, würde er sagen, investiere in das Reich Gottes. Du bist ein Kind, das aus der Fülle von Gottes Reichtum lebt und investiere aus dieser Fülle. Es ist ein Vorrecht, das zu tun. Und so verstehe ich mich und meinen Dienst. Und mein Glück ist, dass meine Frau das auch so sieht, sonst wäre es ja schon ein bisschen schwierig, oder? Zumal ich ja nichts habe und meine Frau eher mehr. Also dann wäre es schwierig, oder? Also als wir uns für die Ausbildung aus Chrishona entschieden haben, für den Dienst in Gottes Reich, da war es klar, es geht dabei darum, sich in Gottes Reich zu investieren mit seinem ganzen Leben. Und es ist so, dass es dabei nicht darum geht, reich zu werden. Das ist einfach vorbei, dieser Gedanke. Funktioniert nicht mehr. Kann kein Ziel mehr sein. Und an dieser Entscheidung haben wir festgehalten. Auch wenn sie umkämpft ist. Denn auch Pastoren haben manchmal Probleme mit dem Geld, oder? Da wird gejammert, man müsste mehr Lohn haben im Kollegenkreis. Da muss ich sagen, hey, wir haben uns für einen Bedarfslohn entschieden. Das ist das System, in dem wir leben. Unser Bedarf wird abgedeckt, dass wir leben können. Und es ist einfach dann nicht mehr möglich, da irgendwelchen Luxus anzuhäufen. Das ist nicht drin, das ist einfach so. Für das haben wir uns entschieden, als wir uns ausbilden ließen und in Gemeindienst gehen. Aber es ist eine Versuchung. Und es ist eine Versuchung, wenn es darum geht, ein neues Lohnsystem zu erarbeiten. Und ich bin ja da in einer Spurgruppe dabei. Da diskutiert man über Leistungslohn. Lohn im Vergleich mit Leuten, die in der Wirtschaft das Gleiche tun. Und man möchte natürlich mehr. Und sie sagen, hey, wir haben uns für Bedarfslohn entschieden. Oder wenn man mit anderen vergleicht, einen Blick in die Zukunft wirft. Oder zum Beispiel, als Ursi sich von Meos anstellen ließ. Da habe ich ja ein Arrangement getroffen, dass sie 40% dort arbeitet. Und es wäre natürlich die Gelegenheit gewesen, um ein bisschen mehr Einkommen zu generieren. Musste ich sagen, nein, wir haben uns entschieden. Wir investieren uns in Gottes Reich, wir werden nicht reich dabei. Wir haben einen Bedarfslohn und den brauchen wir und den Rest investieren wir in das Reich Gottes. Und mir ist bewusst, dass wir kleine Investoren sind. Wir haben ja nicht so viel. Es gibt andere, die investieren viel mehr. Es gibt Investoren in das Reich Gottes und es ist erstaunlich, wer das manchmal ist. Und in dem Jahresbericht vom TSC, der liegt hinten auf im Bistro, ist dieses Mal eine Statistik, wie sich die Spender zusammensetzen. Und das, ich war ja im Komitee, da wurde immer über die Spendegelder diskutiert und so, nicht? Da habe ich manchmal Statistiken gesehen und da kam ich nochmals auf die Welt. Weil ich habe immer gedacht, das TSC finanziert sich durch Leute wie mich, die einen monatlichen kleinen Betrag oder einfach ein, was ihnen halt möglich ist, einbezahlen. Und das ist eine Riesenmenge von Leuten. Aber dem ist nicht ganz so, von dem lebt das TSC eben nicht. Ich habe das gesehen und hier seht ihr das in der Statistik. Es gibt 3 Spender, die mehr als 50.000 Franken im Jahr spenden. Und es gibt, es gibt 34, die zwischen 10.000 und 50.000 spenden. Und ich kann euch sagen, dass diese 38 Personen etwa 2/3 der gesamten Spendensumme aufbringen. Es ist nicht die Masse der Kleinen in diesem Fall, sondern das sind Großspender. Das sind Leute bereit zu investieren und die investieren happige Beträge. Ich kenne die Namen nicht natürlich, ich kenne die Zahlen, jetzt kennt ihr sie auch. Das ist erstaunlich, es gibt Leute, die aus der Fülle von dem, was sie haben, investieren. Schweigen meistens natürlich darüber und das ist völlig okay. Und es gibt Leute, die spenden auch etwas im ganz Kleinen und das ist genauso auch ein Opfer. Ich hatte in einer Gemeinde einen älteren Mann, der hatte nur die AHV, 2.500 Franken, sonst nichts. Und mit dem musste er über die Runden kommen. Aber er hat etwas gespendet der Gemeinde, hat 50 Franken gespendet im Monat. Und er war geistig nicht so super fit und so, beschränkter Horizont, aber gewisse Dinge hat er schon begriffen. Hat er mir gesagt, ja, ich habe ihm natürlich gesagt, du musst doch nicht spenden und so, du hast ja nichts. Sagt er, nein, ich möchte das, das tut mir gut. Ich will investieren und wenn es wenig ist. Und für ihn war das ein Opfer mit diesem Einkommen. Es war ein Opfer für ihn. Aber es geht eben beim Investieren im Reich Gottes, beim Umgang mit Geld, geht es nicht um Zahlen. Es geht um die Herzenshaltung. Es geht ums Umdenken, nicht Steuerzahler zu sein, sondern Investor. Und es geht um ein Bewusstsein, dass ich mit Gott lebe. Mit dem Gott, der sagt, alles, was mein ist, ist auch dein. Und dieses Bewusstsein, das hält einem davon ab, von der Angst zu kurz zu kommen. Und diese Angst ist ja das, was uns oft abhält, großzügig zu sein, ins Reich Gottes zu investieren, Gott zu geben, was wir haben. Aber jetzt musst du dir mal vorstellen und ehrlich sagen, kannst du zu kurz kommen, wenn der Schöpfer des Universums, dem alles gehört, dem alles möglich ist, zu dir sagt, was mein ist, ist auch dein? Eigentlich muss man ja da lachen. Wie lächerlich der Gedanke ist, das hat Petrus, er hat Jesus Petrus demonstriert mit der Aktion mit dem Groschen. Das ist ja eine skurrile Geschichte. Irgendwie fischt da das Stück aus dem Mund des Fisches heraus, ein Zwei-Groschen-Stück. Da hat sich ja Jesus einen Spaß daraus gemacht, wie er die Tempelsteuer auftreiben wird, obwohl sie ja als Jünger und so nichts hatten, oder? Hat er da auf humorvolle Art und Weise das Geld aufgetrieben und hat ihm irgendwie noch Spaß gemacht. Und Jesus verliert den Humor nicht, wenn es ums Geld geht, aber wir verlieren ihn oft, verstehen keinen Spaß. Aber Jesus hat Spaß verstanden und hat eine witzige Art benutzt, um Petrus etwas aufzuzeigen, dass es für ihn kein Problem ist, Geld aufzutreiben für das Reich Gottes. Ist doch für Gott kein Problem. Und interessanterweise findet er ja im Mund des Fisches nicht zwei Groschen, sondern ein Zwei-Groschen-Stück, ein Zwei-Fränkler. Er findet nur ein Stück. Ein Stück, das für beide genug ist. Und er sagt eigentlich durch den Mund des Fisches, sagt er, Petrus, was mein ist, ist auch dein. Mit Schalk, mit Humor, mit Freude. Und die Frage ist, kannst du das auch sagen? Gott gegenüber. Was mein ist, ist auch dein. Gesungen haben wir es ja schon vorher und wir singen es jetzt noch einmal. Und wenn du möchtest und das deine Einstellung ist, dann lade ich dich ein, jetzt mit uns das nächste Lied zu singen.